Ihr könnt gehen. Dieses Lied ist mir so aus dem Herzen gesprochen. Danke, Jürgen, dass du das gewählt hast. Und das möchte ich noch einmal mit euch zusammen beten. Lieber Jesus, wir kommen voller Erwartung, dir heute zu begegnen, dein Handeln zu erleben, dein Reden laut zu hören. Wir kommen voll Erwartung, dir heute zu begegnen. Von dir kommt unser Leben und dir soll es gehören. Ja, dir soll es gehören. Komm, durchflute Raum und Zeit. Wir wollen deine Größe sehen. Sei uns gnädig, großer Gott, und wirke unter uns. Schaff dir Raum, wo Enge ist. Rühre Herz und Lippen an. Breite deine Arme aus und wirke unter uns. Amen. Ihr könnt euch setzen. Darf ich mich auch setzen? Okay. Ja. Ganz herzlichen Dank an unser Pastoren-Ehepaar. Die haben mir erlaubt, hier etwas zu sagen. Und ich wählte dieses Wort. Das steht bei uns in Ecuador im Trainingszentrum im Gebetszimmer. Und danke Samuel, du hast es ja schon gelesen im Zusammenhang. Es kommt euch jetzt Spanisch vor. Mach mal weiter. Jesus sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der große Missionsauftrag nach Johannes. Das Thema Mission, das liegt mir auf dem Herzen. Und eigentlich, du zitierst die ganze Bibel vom ersten bis zum letzten Kapitel. Ich werde mich heute aber nur auf diese Verse hauptsächlich begrenzen. Da gäbe es zu viel zu sagen, aber wir haben im Anschluss auch noch ein Predigt-Nachgespräch. Und da können ja andere Leute dann auch noch sagen, was ihnen da wichtig geworden ist. Sowieso meinte Paulus, wenn einer in der Gemeinde den Mund aufmacht, dann sollen die anderen prüfen, ob das auch von Gott ist. So, herzliche Einladung zum Predigt-Nachgespräch. Ich denke, Samuel sagt später noch mehr dazu. Ich möchte heute einführend etwas zum Begriff Mission sagen. Dann wollen wir uns auf Gottes Missionsmodell konzentrieren und was das jetzt mit uns, mit Gemeinde zu tun hat. Wir vergleichen die Verse bei Johannes mit dem Missionsbefehl in den anderen Evangelien und dann schauen wir, wie Johannes selbst den Missionsbefehl erlebte. Jesus, das Missionsmodell, oder sagt man Model? Missionsmodell, der es uns einfacher macht, ihn nachzuahmen. Machst du weiter, Cedric? Ja. Was bedeutet Mission? Hat einen Bedeutungswandel erlebt in den letzten Jahren, muss geklärt werden. Wir finden in den alten Sprachen den Begriff als Gesandter, Beauftragter, Bote, kommt in der Bibel 700 Mal vor, Apostel, Bevollmächtigter, Botschafter, das kennen wir ja aus der Politik, ein Botschafter, der ist nicht in eigener Sache unterwegs, sondern vertritt die Interessen einer höheren Instanz. Als Sendung, Auftrag, für eine Aufgabe freisetzen, aus dem Dienstkontext entlassen, hinauswerfen, so heißt es tatsächlich in der Brunnsübersetzung von Lukas 10, Vers 2, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte hinauswerfe. Bei all diesen Begriffen, da geht es um Bewegung. Und mach's mal weiter, Cedric. Aus der Wirtschaft, da kennen wir ja die Begriffe von Vision, Mission, da wo es um das Leitbild geht, um Anliegen, Zweck und Ziel von einem Unternehmen zu definieren. Und in Johannes 3, Vers 16, da lesen wir dann Gottes Unternehmensmodell. Gottes Vision ist es, dass die Menschen nicht verloren gehen. Gottes Herzensanliegen ist es, dass alle, die an Jesus Christus glauben, ewiges Leben haben. Und daher dann Gottes Mission. Gott wurde aktiv, er sandte das Beste, was er hatte, den besten Jesus. Und all dieses, also Gottes Vision und Gottes Mission, wurde erst motiviert durch Gottes Wesen. Gottes Identität ist Liebe. Mission entspricht dem Herzen Gottes, entspringt dem Herzen Gottes. Gott ist die Quelle der Liebe. Die Quelle der Liebe, die sendet, und alles fängt mit der Liebe an. Auf eine so unermessliche Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Sie sollen ewiges Leben haben. Das ist Gottes Unternehmensleitbild zur Rettung dieser Welt. Und ich weiß, die Tatsache, dass Menschen ohne Gott verloren sind und zum Teufel gehen, das schmeckt uns nicht. Das Wort Sünde umschreiben wir ja inzwischen auch etwas harmloser als, Mist gebaut, keine gute Entscheidung getroffen. Es ist leider eine todernste Sache. Und Jesus erklärt das auch mit der Geschichte aus der Zeit der Wüstenwanderung. Da wurde das Volk von Giftschlangen überfallen. Und Mose, der musste aus Kupfererz eine Schlange schmieden und aufrichten. Und jeder, der gebissen wurde und im Glauben dann auf die Schlange sah, der wurde gerettet und blieb am Leben. Die anderen starben. Und Jesus will sagen, durch die Sünde ist jeder Mensch von dem Gift der bösen alten Schlange gebissen worden, geht verloren. So wie damals in der Wüste die Kupfererzschlange aufgerichtet wurde, wird auch der Sohn Gottes erhöht werden am Kreuz. Und gegen die Sünde gibt es nur ein Gegenserum, mein Blut, das für euch vergossen ist. Die meisten hier haben ja diese Heilung erfahren. Aber wenn hier jemand dieses Geschenk Gottes noch nicht angenommen hat, dann darf er sich nach dem Gottesdienst bei mir melden. Oder sind hier auch Leute vom Gebetsteam? Bestimmt, ja, danke. Ursprünglich ist Mission ein urchristlicher Begriff. Den kann man so gar nicht auf andere Religionen anwenden. Der passt da nicht. Denn Mission bezeichnet das Senden Gottes und die Sendung Gottes. Gott Vater sendet Gott Sohn, Jesus. Jesus und der Vater, die senden den Geist Gottes. Und dann geschieht etwas total Unerwartetes. Gott lädt uns ein, um gemeinsam mit ihm an seinem Plan zur Rettung der Welt mitzumachen, daran teilzunehmen. Dann werden wir gesandt als Gemeinde. Ich weiß, solche Idee von Teamarbeit mit Gott klingt verrückt. Gott hätte es auch gar nicht nötig. Der könnte ohne uns viel besser und schneller zum Ziel kommen. Aber er will seinen Erfolg nicht alleine feiern. Wir sollen uns mitfreuen und ihn für immer loben und anbeten. Und darum nimmt er uns mit hinein in diese Aufgabe. Und darum sagt Jesus auch zu den Jüngern, ich sende euch. Und damit sind wir als Gemeinde gemeint. Ein Theologe definierte, Mission ist nichts anderes als Kirche in Bewegung. Könnt ihr euch damit identifizieren? Kirche in Bewegung, okay, Bewegung ist ja gut. Wir bewegen uns, und das sind einmal zwei Bewegungen. Zuerst bewegen wir uns auf Jesus zu. Wenn er uns einlädt, kommt her zu mir. Durch das Blut Jesu werden wir gerettet, hineingenommen in die Gemeinschaft mit Gott, Vater, Sohn und Geist, hineingenommen auch in die Gemeinde. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem, da wird dann berichtet, sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt, sie ließen sich unterweisen, sie hatten Gemeinschaft, sie feierten Abendmahl und sie beteten zusammen, sie hatten alles gemeinsam, sie redeten das Wort mit großer Freimütigkeit, sie waren ein Herz und eine Seele, und täglich kamen Menschen hinzu. Bald waren es über 5000. Unser Pastor Lasse Eggers, Entschuldigung, darf ich dich zitieren, der meinte, so hätten wir es am liebsten, dass die Leute einfach zu uns in die Gemeinde kommen. So. Dann lädt Jesus uns aber auch zu sich ein, damit wir mit ihm zusammen in die Welt gehen. Wir als Gemeinde sind gesandt in die Welt. Und so geschah es dann auch damals mit der ersten Gemeinde. Die hatten kein Geld, die hatten keine Kirchengebäude. Und doch war Gemeinde eine Bewegung. Und die breitete sich rasant aus auf der gesamten damals bekannten Welt. Jesus hat oft über Gemeinde und über Mission gesprochen. Und der bekannteste Missionsbefehl, den kennen wir bei Matthäus. Genau. Also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die haben es aufgeschrieben. Jeder hat es ein bisschen anders gemacht. Aber bei Matthäus, da finden wir zum Schluss diese wunderschönen Verse, die Zusage für alle, die mit Jesus missionarisch unterwegs sind. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wow. Und eingeleitet wird der Missionsauftrag mit der Autoritätserklärung Jesu. Mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und nur darum, mit dieser Vollmacht, können wir auch losgehen als Gemeinde. Diese zwei Statements, die umschließen jetzt den Missionsbefehl. Das ist so wie zwei starke Arme. Wir sind umarmt einmal von Jesu Gegenwart und von Jesu Macht. Und das sage ich oft den Missionaren, quédate en el abrazo del Señor, bleibe in der Umarmung Jesu. Und dann geht tollkühn in dieses Abenteuer mit Jesus. Der Hauptauftrag bei Matthäus ist dann Jünger machen. Menschen aus allen ethnischen Gruppen mit hineinnehmen in die Nachfolge Jesu, indem sie diese Beziehung dann verbindlich machen und in die Gemeinschaft mit Gott, Vater, Sohn und Geist hineingetauft werden und man ihnen dann alles weitergibt, was Jesus uns geschenkt hat. Das ist unser Auftrag. Klar. Am Ende wird jede Gemeinde danach beurteilt werden, ob wir Jesus nachfolgen und andere mit in die Nachfolge einladen. Darum gibt es ja auch Jüngerschaftskurse und Jüngerschaftsschulen. Und ich möchte einige Worte zu diesem Thema noch verlieren, zu Jüngerschaftsausbildung. Bei der Entwicklung von einem Ausbildungskonzept von einheimischen Missionaren in Südamerika, da haben wir uns auch mit diesem Thema beschäftigt. Wie hat Jesus Jünger gemacht? Also Jesus praktizierte nicht das klassische Unterrichtsmodell. Und so haben auch wir uns entschieden für Lernen in Beziehung, Einzelmentoring, den individuellen Bedürfnissen der Missionskandidaten angepasst. Denn wir wollten ja nicht nur Information vermitteln, sondern auch Transformation anstreben. Und wir versuchen uns dem Beispiel Jesu zu nähern. Er sagt, kommt, schaut zu, wie ich es mache. Ja, wie hat Jesus gemacht? Er wurde Mensch. Er kam auf Augenhöhe. Er ging mit seinen Jüngern in ein verbindliches Lebensverhältnis ein, um ihnen die Werte des Reiches Gottes zu vermitteln. Denn Werte kann man nicht lehren, nur vorleben. Menschen in ein verbindliches Jüngerschaftsverhältnis mit Jesus zu begleiten, taufen und lehren, das ist Beziehungssache. Und darum habe ich auch so viel Hoffnung für das Grow-Konzept hier der Gemeinde. Das ist ein missionarisches Anliegen, bei dem wir Menschen zu uns einladen, um in einem alltäglichen, entspannten Rahmen zu vermitteln, wie es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Soweit mein Exkurs zum Thema Jünger machen. Bei Markus, da sagt Jesus, verkündet es der ganzen Welt, die gesamte Schöpfung, die muss erlöst werden. Auch hier ist Bewegung. Damit Menschen von Jesus erfahren, bewegen wir uns. Es gilt, Grenzen zu überwinden, soziale und kulturelle Grenzen, oft auch sprachliche Grenzen, dann auch Landesgrenzen. Und darauf folgt dann die Zusage, Gott wird euren Botschafterdienst durch Zeichen und Wunder bestätigen. Lukas. Bei Lukas, sowohl im Evangelium als auch in der Apostelgeschichte, da ist es eigentlich kein wirklicher Missionsbefehl, nicht imperativ, sondern indikativ. Die Tatsache wird einfach bestätigt, ihr seid meine Zeugen, ihr werdet meine Zeugen sein, es wird gepredigt werden unter allen Völkern, dass man durch Umkehr die Vergebung der Sünden bekommt. Und Gottes Geist macht euch zu Zeugen, angefangen in deiner Stadt, Jerusalem, Dortmund, in der Provinz, Judäa, hier Nordrhein-Westfalen. Von da geht es dann weiter in das ganze Land, Deutschland, Europa und bis an die Enden der Erde. So ist das auch mit den Missionskandidaten in unserem Trainingszentrum. Die haben sich schon bewährt in ihrer Heimatgemeinde, in ihrer eigenen Stadt, in ihrem eigenen Land. Und nun ruft Gott sie hinaus in die Welt. Kommen wir zu Johannes. Johannes hat mal wieder eine ganz, ganz andere Sicht, also keine besonderen Instruktionen. Er sagt ganz schlicht, Jesus hat euch doch ein Beispiel gegeben, wie es geht. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und Johannes erinnert sich, also das war ja am Abend des Auferstehungstages. Wir hatten noch total, steckten mitten im Trauma. Der Verrat von einem Teamkollegen, die brutale Festnahme, falsche Verurteilung Jesu am Kreuz. Johannes war der Einzige, der mit eigenen Augen zusah, wie Jesus hingerichtet wurde. Die anderen, die waren aus Angst davongelaufen, hatten ja auch Grund. Es könnte ihnen das Gleiche geschehen. Und dann waren da am Morgen die Frauen gekommen mit der Geschichte von einer Engelerscheinung und dass die Leiche weg war. Und zusammen mit Petrus lief Johannes zum Gartengrab des Josef von Arimathäa. Und wirklich, da lagen da nur die leeren Leichentücher. Nicht so auseinandergewickelt, sondern eingefallen. Als wenn sich der Leib darin in Luft aufgelöst hätte. Und das Gebettuch, das lag ordentlich zusammengefaltet daneben. Und Johannes schreibt, dass er dann anfing zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und abends waren sie dann wieder zusammen, hinter verschlossenen Türen, versuchten, das Erlebte zu sortieren. Und dann plötzlich stand Jesus in ihrer Mitte. Vor Schrecken, da wären sie fast aus der Haut gesprungen. Aber Jesus sagte, Friede sei mit euch. Und so ist das ja immer, wenn wir Menschen in Berührung mit dem Himmlischen kommen, da fürchten wir uns und wir brauchen diesen Friedenszuspruch von Jesus. Und Jesus zeigte seine verletzten Hände, die Wunde an seiner Seite und sagte, ich bin es wirklich. Und dann brach Freude aus. Und Jesus sagte nochmal, Friede sei mit euch. Denn dazu war Jesus ja in die Welt gekommen, um Frieden zwischen Gott und Menschen zu schaffen. Das ist Grundvoraussetzung für Mission, dass wir das selbst erfahren haben. Und Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich weiß, ihr schafft das nicht. Nehmt hin den Heiligen Geist. Ich nehme euch jetzt mit in diese Verantwortung, dass Menschen von der Sündenvergebung erfahren und gerettet werden. Wenn sie es nicht von euch erfahren, von wem sonst? Inzwischen waren viele Jahre vergangen. Johannes war der Älteste in der von Paulus gegründeten Gemeinde von Ephesus. Seine Teamkameraden, die waren in die Welt hinausgegangen, hatten für Jesus gelebt, waren für Jesus gestorben. Und Johannes war der Einzige, der noch lebte, jetzt ein alter Mann. Wahrscheinlich schon über 90. Das waren schlimme Zeiten der Verfolgung, vor allem für die Gemeindeleiter. Im letzten Buch der Bibel, da berichtet Johannes, ich war in der Verbannung auf der Insel Patmos an einem Sonntag, da war ich im Geist Gottes und da begegnete mir Jesus, so ganz anders als früher. hoch erhaben und herrlich. Ich dachte, ich sterbe. Jesus sagte, ich solle Briefe schreiben. Den ersten Brief an den Ältesten von Ephesus. Der Älteste von Ephesus, das bin doch ich. Und der Inhalt des Briefes, bitte erlaubt mir, dass ich das jetzt wiedergebe, so wie ich es verstehe. Mein lieber Johannes, ich habe gesehen, wie du dich im Gemeindedienst eingesetzt, aufgeopfert hast. Unermüdlich, ausdauernd. Wie sehr hast du die Gemeinde geliebt, behütet, begleitet, sie auch korrigiert. Du hast dich nicht geschont. Aber erlaub mir nun auch mal konstruktive Kritik zu geben. Bei aller Arbeit sind dir vielleicht die Prioritäten verrutscht. Es geht doch nicht zuerst um den Dienst, sondern um mich. Johannes, komm wieder zurück zu mir. Ich habe dich doch zuerst geliebt. Weißt du noch? Du bist ein von mir geliebter Mensch. Vergiss das nicht. So ähnlich jedenfalls erlebte ich Gottes Reden zu mir, als ich eine Erschöpfungsdepression hatte. Esther, war dir das Werk des Herrn wichtiger als der Herr des Werkes? Esther, du bist mir wichtiger als deine Arbeit. Es geht mir um Beziehung. Komm zurück zu mir. Lass dich von mir lieben. Gib mir Zeit, dich zu beschenken, dich zu erfüllen. Sonst erschöpfst du dich und hast nichts mehr zu geben. Lass mich wieder deine erste Liebe sein. So eine Erfahrung vergisst man nicht. Und ich bin sicher, Johannes hat es auch nicht vergessen. Johannes besann sich auf die Liebe Gottes, auf seine Identität. Und so hat er sich dann auch in den Evangelien, in seinem Evangelium vorgestellt. Nicht als, ich bin der Älteste der Gemeinde von Ephesus, sondern ich bin ein Jünger, den Jesus lieb hatte. Er hatte wieder begriffen, ich bin ein von Jesus geliebter Mensch. Das ist meine Identität. Und ich verstehe, dass Johannes aus dieser Erfahrung auch später seine Briefe geschrieben hat. Denn da sagt er immer wieder, Leute, das Wichtigste ist die Beziehung zu Gott. Welches ist deine Identität und was bestimmt dein Denken und Handeln? So, ich, Esther Neufeld, ich bin nicht in erster Linie Lehrerin, Rundfunkmissionarin, Mentorin, Seelsorgerin. Ich bin zuallererst ein von Gott geliebter Mensch. Wenn auch noch ein bisschen behindert, bin ich doch Zeugin. Auch wenn ich krank bin, gar nichts leisten kann, bin ich doch wertvoll in seinen Augen. Ich bin zwar Single, aber nicht alleinstehend. Jesus steht mir bei. Ich bin Gast auf Erden, aber ich habe eine Heimat. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Und ich musste lernen, mir dieses von Gott, meinem Schöpfer, zusprechen zu lassen, wer ich bin. Wie verstehst du, wie verstehen Sie Ihre Identität? Wie verstehen wir unsere Identität als Gemeinde? Sind wir eine Gemeinschaft von geliebten Menschen, die mit Jesus auf dem Weg sind und andere einladen, mitzukommen? Johannes schreibt in Kapitel 13 ein Wort Jesu auf. Ich habe euch so sehr geliebt, dass auch ihr einander lieb haben könnt. Und das hat missionarische Wirkung, denn an eurer Liebe wird jeder erkennen, dass ihr mir nachfolgt. Und hier ist so die Schnittstelle zwischen dem großen Liebesgebot, Gott und den Nächsten lieben und vom großen Missionsauftrag. Aus Liebe zu Gott und zum Nächsten. Uns auch aus unserer Komfortzone herauszubewegen und den verlorenen Menschen durch unser Sein, unsere Worte, unser Tun mitteilen. In Jesus ist Rettung. Jesus hat uns also Mission vorgelebt. Und meistens dann schauen wir erst auf das, was hat Jesus denn getan? Manche kennen ja noch die Bewegung, what would Jesus do? Ich finde das gut, wenn wir überlegen, was würde Jesus tun? Wir lesen da in der Bibel, Jesus setzte sich in Bewegung, er wurde Mensch. Und da hat er auch viele Grenzen überschritten, also vom himmlischen in die irdische Kultur, das war nicht so ganz einfach. Jesus verkündigte, dass Gott in seiner Gnade einen Rettungsplan entwickelt hat. Jesus speiste die Hungrigen, er half, er heilte die Kranken, er wusch die Füße und er sagte, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr es auch so tut. Bei Johannes, da steht aber nicht das Was, sondern das Wie im Mittelpunkt. Wir sollen uns auch nicht auf ein Konzept, auf ein Rezept verlassen. Wir sollen auf Jesus schauen. Wie ließ Jesus sich senden? Und da finden wir so viel in der Bibel. Ich möchte mich jetzt aber auf nur zwei Dinge konzentrieren. Einmal, Jesus hatte Selbstbewusstsein. Und das steht auch beim Johannesevangelium ganz am Anfang. Jesus war Gott. Der große Ich bin, der ich bin. Der Ich bin Brot, ich bin Licht, Tür, Hirte, Weg, Weinstock, Wahrheit, Leben. Jesus, Messias, Gottes Sohn, ganz Gott, ganz Mensch. Natürlich wollte Satan dieses sein Selbstverständnis angreifen. Ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und auch die Theologen seiner Zeit, die wollten es nicht wahrhaben, haben Jesus dauernd angegriffen und ihn dann schließlich umgebracht. Doch sein unerschütterliches Selbstbewusstsein, das stärkte Jesus auf diesem Weg. Und Jesus hatte auch Sendungsbewusstsein. Er verstand ganz genau, wer ihn gesandt hatte. In dieser Woche habe ich noch einmal das Johannesevangelium durchgelesen und da steht da dutzende Male, der Vater, der mich gesandt hat, der Vater, der mich gesandt hat. Jesus verstand sich als Botschafter Gottes und er handelte mit der Autorität Gottes. Er wusste genau, was er tun sollte, wofür er mit dem Geist Gottes gesalbt war. Siegesbotschaft bringen, Freiheit verkünden, den Menschen die Augen auftun, Menschen aus der Knechtschaft des Teufels befreien und eine Zeit der Gnade ausrufen. Und dieses Sendungsbewusstsein, das gab ihm dann auch Durchhaltekraft. Und vielleicht können wir später beim Predigtnachgespräch nochmal darüber uns austauschen, was ist unser Selbstverständnis als Gemeinde? Als meine Vorfahren vor über 90 Jahren von Sibirien in die Wildnis von Paraguay nach Südamerika flüchteten, da hatten sie in der Hitze zwischen Ameisen und Heuschrecken und Krieg wenig Überlebenschancen. Mein Bruder, der gern die Chroniken studiert, der sagte, dass sie nicht aufgegeben haben, lag an ihrem Sendungsbewusstsein. Gott hatte sie aus dem Kommunismus in ein Land religiöser Freiheit gebracht, um vor Ort den Indianern das Evangelium zu bringen. So war es dann auch. Der Bruder meiner Mutter war der Erste, der ins Indianerdorf zog und die Sprache lernte, um den Indianern von Jesus zu erzählen. So war Jesus sich seiner Sendung vom Vater bewusst. Und alles, was Jesus tat, das geschah aus dieser Liebesbeziehung zu seinem Vater. Der war ständig mit ihm im Gespräch. Die waren ein Herz und eine Seele. Die Leitung, die wurde niemals kalt, auch wenn sie in unterschiedlichen Sphären lebten. Theologen, die den Alltag Jesu studiert haben, die behaupten, dass Jesus mehr Zeit in Gemeinschaft mit dem Vater verbrachte als im Dienst. Und Jesus sagte, in Verbindung mit dem Vater, da wird meine Seele satt. Und er tat echt nichts, ohne vorher seinen Vater zu konsultieren. Er sagte, Ich rede nur, was der Vater mir sagt. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. So identifizierte er sich hundertprozentig mit dem Anliegen des Vaters. Auch wenn es ihm schwer fiel. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das tat er aus Liebe. Jesus, obwohl Gott, handelte er als Botschafter Gottes nicht nach Lust und Laune, sondern in absoluter Abhängigkeit, sodass er sagen konnte, der Vater und ich sind eins. Wir haben den gleichen Charakter. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du mich anschaust, dann siehst du ein Selfie des Vaters. So wurde Jesus gesandt. Und er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Das soll es euch leichter machen. Ich habe es euch doch vorgelebt. Paulus, der sagt es ähnlich. Ihr seid doch Gottes geliebte Kinderchen. Genau wie Kinder auf ihren Vater schauen und ihn nachahmen, so seid doch einfach Nachahmer Gottes. Ja, ich musste dieses Foto von meinem großen Neffen Leroy in Kanada mit seinem Söhnchen Max zeigen. Der Kleine, der schaut so konzentriert auf den Papa, um es genau so zu machen, mit den Händen und mit der Gitarre. Und so sagt uns Jesus, schaut einfach auf mich, wie ich es mache. Und dann erzählt, was ihr von mir erlebt habt. So hat es Johannes ja auch später gemacht. Er schreibt, was wir von Jesus gehört, mit unseren Augen gesehen, was wir intensiv angeschaut, mit unseren Händen betastet haben, das geben wir euch weiter. Wie mich der Vater gesandt hat, so senden wir euch. So sende ich euch in Verbindung mit Jesus, mit seiner Autorität und Vollmacht und in dieser Liebesbeziehung, in Abhängigkeit, in Gehorsam. Und Jesus hat für uns gebetet, dass wir mit ihm eins werden, so eins wie er und der Vater eins sind. So können auch wir mit Jesus einmal Selbstbewusstsein entwickeln. Hey, wir kennen den König der Könige. Wir leben in engster Beziehung zu ihm. Ich in Christus und Christus in mir. Und wir können Sendungsbewusstsein entwickeln. Wir sind Botschafter. Ich weiß noch mal, wie in Ecuador kam der paraguayische Botschafter auf Besuch. Alle Paraguayer wurden eingeladen, ich auch, bei einem Botschaftsempfang. Das war der Präsident Paraguays, genau. Und ich saß dann da plötzlich so zwischen hier Botschafter aus Korea und hier Botschafter aus Frankreich und so. Und ich dachte, ich bin auch Botschafter. Wir haben was zu sagen. Wir dürfen mit Gott zusammenarbeiten und das gibt uns Bedeutung. So bekommt unser Leben Sinn. Zusammenfassend, wir haben ein Modell, Jesus. Eine Gebrauchsanweisung, die Bibel. Wir sind ausgerüstet mit Kraft, dem Geist Gottes. Unsere Motivation, Gott soll groß rauskommen. Die Maßnahme, Gott und den Nächsten lieben. Die Methode, unsere Gemeinde. Und die Mission lautet, Jünger machen. Mission ist ja erst der dritte Schritt in Gottes Unternehmensmodell. Zuerst heißt es, mit dem Vater und seiner Liebe eins werden, dann zweitens uns mit seiner Vision, seinem Herzenswunsch identifizieren. Menschen sollen nicht verloren werden, sondern ewig mit Jesus leben, Gott verherrlichen. Und dann drittens, da dürfen wir uns hineinnehmen lassen in den Plan Gottes und konkrete Schritte tun. Und dazu sagte Jesus uns, die nächste Folie bitte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Gesandt wie Jesus. Wie sah das bei den ersten Christen aus? Lukas erzählt von der Stadt Antiochia. Da waren Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen. Die hatten sich zu Jesus bekehrt und Gottes Mission war ihnen ein Herzensanliegen und die Gemeinde betete und fastete, angefangen von der Gemeindeleitung. Ich bete auch, aber Fasten ist nicht so meine Leidenschaft. Scheinbar ist Fasten die beste Methode, sich voll auf Gott zu konzentrieren. Und als die Gemeinde in Antiochia betete und fastete, da sprach Gott durch seinen Geist: Ich will, dass ihr eure Gemeindeleiter, Barnabas und Paulus, aus ihren Verantwortungen herauslöst und freisetzt für eine bestimmte Missionsaufgabe. Wow. Ich weiß nicht, was wäre, wenn Gott das zu uns sagen würde. Ich will, dass ihr Kreta nach Zentralasien sendet. Oder entbindet mal Lasse und Judith aus ihrer Verantwortung, sendet sie in den Sudan. Wie würden wir da reagieren? Von der Gemeinde in Antiochia, da hören wir keinen Protest. Sie gehorchten, sie segneten ihre Gemeindeleiter und ließen sie ziehen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Was das jetzt im Einzelnen für uns als Gemeinde bedeutet, das kann ich nicht sagen. Darüber müssen wir ins Gespräch kommen. Mit Jesus, miteinander, vor allem auf Jesus hören. Und darum werden wir jetzt auch gleich eine kurze Gebetszeit haben. Ich möchte auch das Musikteam bitten, dass ihr schon mal nach vorne kommt. Und wir wollen mit Gottes Liebe eins werden. Wollen uns, kommt schon mal, mit seiner Vision, seinem Herzenswunsch identifizieren. Wollen Menschen nicht verloren gehen lassen. Sie sollen doch ewig mit Jesus leben, ihn verherrlichen. Wir wollen uns mit hineinnehmen lassen in Gottes Plan und konkrete Schritte tun. Vielleicht anfangs noch ein bisschen stolpernd, eben wie Kinder, den Vater nachahmend, so dem Beispiel Jesu folgen. Und dazu sendet er uns seinen Frieden. Amen. Wir wollen nun stille werden vor Gott. Zuerst hören und dann im Gebet antworten. Wenn unsere Pastoren in diesen Wochen über das Gebet predigen, dann wollen wir das jetzt auch tun. Ich glaube, das hieß auch so bei der Einweihung von diesem Gebäude: Mein Haus soll ein Gebetshaus sein, allen Völkern. Und wem es möglich ist, bitte ich, dazu aufzustehen. Ihr könnt euch so in kleine Gruppen, 2 oder 3, zusammenwenden. Jesus, er spricht auch uns zu. Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Nehmet hin den Heiligen Geist.